Ein herzliches Willkommen und ein gesegnetes neues Jahr von mir aus hier an euch alle in Kirch. Die Kirchberg bekomme ich her, komme ich gleich darauf zu sprechen. Hier in Winterbach. Friede George ist mein Name. Ich hatte keinen Einfluss darauf, haben meine Eltern für mich gemacht. Bei euch war es nicht auch ähnlich. Und meine Heimat ist in Sachsen, habt ihr es vielleicht schon gehört. Erzgebirge, die feiern jetzt noch die 5. Jahreszeit. Weihnachten geht länger. Aber ich bin schon mal abgehauen da und da gesagt, mein Zuhause ist jetzt Kirchberg. Und das Ehepaar Lerche hat gesagt, komm doch mal mit nach Winterbach, dort kriegst du was Ordentliches zu essen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt wieder denkt, aber es geht um die geistliche Nahrung. Und da bin ich wirklich bei euch mit meiner Frau gut aufgehoben. Wir sind gern bei euch hier und kommen gern wieder. Und ich wurde gebeten, als sie jetzt einmal über zu predigen über die Jahreslosung. Wisst ihr, was eigentlich die alte Jahreslosung mit der neuen Jahreslosung, die wir hier sehen, verbindet? Ein Wort. Alles. Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Das haben wir zwar abgehängt, gilt aber sicher noch, hoffentlich neben eurem Herzen abgehängt. Und das Neue gilt jetzt mit dem Wort alles für ein ganzes Jahr wieder, was sich entfalten kann. Apropos entfalten. Wie seid ihr heute Morgen aufgestanden? Zerknittert? Nicht. Also für die, die heute Morgen Schwierigkeiten hatten, so mit dem sich zurechtfinden, mit ihren Gesichtspartien und so, zerknittert, gilt ein Spruch. Wer am Morgen zerknittert aufsteht, hat am Tage viele Entfaltungsmöglichkeiten. Also wenn ihr aber auch gut normal aufgestanden und ausgeschlafen seid, möchte ich auch etwas entfalten, nämlich das Wort Gottes, die Jahreslosung, möchte ich entfalten jetzt mit einer kleinen Geschichte. Euch mit hineinnehmen in die Thematik, prüfen. So, jetzt schaue ich mal, hier sieht man es ja schon, von allen Seiten kriegt man die Jahreslosung so zum Gucken und zum Lesen, visuell und wie auch immer, mal als Plakat, mal hier vorne. Aber dabei bleiben wir jetzt nicht stehen, sondern ich gehe einfach ein Stück weiter. Meine Geschichte. Ein Bäcker und ein Metzger, beide waren miteinander geschäftlich und auch freundschaftlich verbunden. Natürlich hatten sie ihre Waren, die sie gegenseitig so hin und her schoben und brachten und kauften und verkauften oder auch schenkten. Ich weiß nicht, wie man das ja auch geschäftlich und freundschaftlich macht, auch heute noch. Und wenn es weitergeht, war es ganz schön. Mal gucken. Jetzt. Also das hatten wir schon. Und ihr Prüfsiegel, ihr Qualitätssiegel war Ehrlichkeit und Qualität. Das war etwas, was die beiden so verbunden hat. Und eines Tages in seiner Arbeit fiel dem Bäcker ein, ich bräuchte einfach für eine Familienfeierlichkeit mal ein größeres Stück Fleisch, 1 Kilo. Bitte, mein lieber Freund, das kannst du mir doch mal zurecht machen. Und als er es hatte, und so die Handwerker, die haben ja sowas manchmal auch in der Hand, fühlen, 1 Kilo, ist das 1 Kilo? Ah, scheint ein bisschen leichter zu sein. Und er kam, ja, aber ehrlich wollten wir ja sein miteinander. Aber dann kam ihm dieser blöde Ausdruck oder dieses hier vorne, ne? Vertrauen ist zwar gut, aber Kontrolle ist sicher besser. Aber er explodierte plötzlich, weil er merkte, zu Hause habe ich dann das doch nochmal nachgewogen mit meiner Waage, mit 1 Kilo von mir und stellte fest, Dankeschön. Ach, ein gutes, dass wir die Technik haben, das finde ich ganz toll. Wir älteren Menschen sind dann etwas eine ganze, also gut, aber wir sind lernfähig. Dankeschön. Also er explodiert, warum? Weil er mit diesem Prüfversuch bei ihm zu Hause nachwiegen, nachprüfen, merkte, das ist doch gar kein Kilo, es ist viel leichter. Deshalb geht die Waage nach oben. Sie müsste eigentlich gleich sein. Und was macht dieser Mann? Er geht zurück zu seinem Geschäftspartner und Freund und sagt, hey, das ist kein Kilo. Völlig, und das sagt dieser Metzger ganz gelassen drauf, Moment mal. Das Kilo, ja, aber als Gegengewicht, als Kilo hatte ich von dir ein 2-Pfund-Brot, auch ein Kilo. Und auf einmal merken wir, die Gesichtsfarbe und die Grimasse, das Gesicht änderte sich plötzlich in einer anderen Weise, dass der Bäcker zusammenzuckte und meinte, ja, da war das mit dem 2 Kilo, beziehungsweise 2 Pfund Brot und 1 Kilo Brot, wie auch immer, nicht so ganz clever von mir. Ob er das nun absichtlich gemacht hat oder nicht, ich weiß es nicht. Aber es kam heraus, nämlich, dass das mit dem Brot und dem Fleisch nicht klappte. Er war der Blamierte. Versteht ihr? Das Brot mit dem 2 Pfund, was als Gegengewicht für das Fleisch war, war ja eigentlich auch kein richtiges Gewicht. Ja, liebe Leute, wir leben in einer Welt, wo es darum geht, zu prüfen. Und da habe ich die 3 Punkte, mit denen ich euch mit hineinnehmen möchte in die Predigt. 3 Punkte. Prüfen, warum? Und prüfen, ihr habt das womit? Und das letzte ist, wozu? Ja, darum geht es uns jetzt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist das auch heute noch so? Auch wenn wir heute andere Zeiten haben und die Wägetechnik völlig anders ist, aber eins ist doch geblieben. Was ist geblieben? Das Vertrauen sollte eigentlich sein, aber das Misstrauen ist manchmal doch auch angebracht. Und trotzdem wird niemand hier auf die Idee kommen, mit seinem Auto vor der Zapfsäule anzuhalten und zu sagen, Moment, bevor ich hier rangehe und tanke, muss ich erstmal genau wissen, was ein Liter ist hier. Da merken wir, wir sind zum Glück umgeben mit Dingen, wo uns das Prüfen abgenommen wird. Wir machen manches im Vertrauen und der Weise, dass es bestimmt. Wir gehen da auch nicht zum Busfahrer beim Schulbus, ihr zum Beispiel, und sagt, Moment mal, bevor ich einsteige, losfahre, ich brauche erstmal die Personenbeförderungserlaubnis, bevor ich weitergehe. Wir machen Dinge, die wir nicht nachprüfen. Wir denken, das ist okay so, das läuft. Stimmt's? Automatisch. Aber bei manchen Sachen wird uns das Prüfen auch abgenommen. Da gibt es das Eichamt, da gibt es das DEKRA, da gibt es TÜV. Alle sind darum besorgt, dass irgendwie alles doch seinen Rahmen hat und dass nichts uns irgendwie, ja, irgendwie manches Mal betrügerischerweise da wir also auflaufen können manchmal. Und wir sind dann diejenigen, die benachteiligt sind. Ach so. Und nun geht es darum, dass wir die Frage haben, muss man auch in geistlichen Dingen prüfen? Ist es wichtig und notwendig zu prüfen oder müssen wir alles vertrauensmäßig über sich ergehen lassen und sagen, wenn die das hier vorne sagen, stimmt alles. Und in der Bibel stimmt ja auch alles, aber da hat mancher eine andere Auslegung, die einen sagen so, die anderen wieder so, was ist denn eigentlich richtig? Wir brauchen also irgendwie, wo wir da durch dieses Dickicht hindurchkommen, was stimmt denn eigentlich und was stimmt nicht, was ist Wahrheit und was ist nur sieht so aus wie die Wahrheit. Wozu haben wir also beim ersten Punkt die Frage, warum? Natürlich, klar, ich habe es schon gemerkt, warum prüfen? Weil es neben dem Original immer auch die Fälschung gibt, weil es die Wahrheit und die Lüge gibt, weil es Lug und Trug gibt, weil es das Nutzen und das Ausnutzen gibt. Und deshalb, wo es um Vertrauen gehen sollte, die Täuschung vorherrscht. Und Paulus selber fordert die Christen in dieser Gemeinde, 1. Thessalonicher Brief wird uns genannt, Gemeinde Thessalonich, auf zu prüfen. Deshalb, diese Jahreslosung, die ist schon, die hat es in sich. Ja, wie soll ich das machen? Da fällt mir einfach ein Beispiel. Oder vielleicht noch einmal zur Gemeinde. Diese Gemeinde wird auf der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus gegründet, 50 Jahre nach Christus. Die Evangelien kamen viel später. Und der Paulus hatte in dieser Gemeinde nicht viel Zeit, Gemeindearbeit zu leisten. Warum? Weil die Juden ihm eine Verleumdungsklage an den Hals hingen. Warum? Weil sie sagen, was der predigt mit seinem Jesus, das passt nicht zu unseren Schriften. Die Schriften, die sie hatten, das war das Alte Testament. Und sie sagen, wie der predigt von Jesus als den Messias und dem, was wir hier, das passt nicht zusammen. Deshalb haben sie gemeint, der ist gegen unsere Verkündigung, gegen unsere Gemeinde. Und sie haben versucht, einen Rabatz zu machen, dies in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, und dann musste der Paulus plötzlich verschwinden, gegen eine Kaution plötzlich Thessalonich schnell wieder verlassen. Dann stand die junge Gemeinde da. Ja, und so war das halt. Neben seinem persönlichen Ergehen hatte Paulus in der jungen Gemeinde damals zwei Probleme zu klären. Das erste ist, alle Gemeinden lebten in der Naherwartung, in der Weise, Jesus kommt bald wieder. Das war aber dann ein Problem geworden, weil die einige Gemeindeglieder verstarben und viele fragten, wie geht's denn weiter? Und es gab auch viele Spötter, die sagen, hey, ihr Christen, seht ihr, ihr seid auf dem Holzweg. Nichts ändert sich, Jesus kommt ja gar nicht wieder. Aber diese Problematik ist jetzt nicht mein Thema, das ist im 2. Thessalonicher Brief das Thema. Das zweite Problem ist, und das nenne ich jetzt auch, Fragen der Schrift. Es geht um den Heiligen Geist und es geht darum, um die geistliche, ja, um das geistliche Verständnis des Wortes Gottes. Und das ist das, was uns hier besonders interessieren soll. Der Umgang mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben. Es ist bis heute unter Christen ein umstrittenes Thema zwischen Ablehnung, Wahrnehmung und Anwendung. Das weite Volk der Christenheit hat mit diesem sogenannten Geistesgaben, mit diesem ganzen Feld ein Problem. Manche mehr, manche weniger. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber vorab gesagt möchte ich eins nennen. Die Geistesgaben und die Sache mit diesem Heiligen Geist, das ist nicht die Luxus- oder Sonderausführung für Christen in den Gemeinden, auf wenige Spezialisten fixiert, auch nicht zur Profilierung und Selbstdarstellung gedacht. Das möchte ich von vornherein gleich mal sagen. Dazu schenkt uns Gott nicht seinen Geist, sondern, was ist das? Es ist die Grundausstattung, die Dienstausstattung einer Gemeinde, wo es die Gaben gibt, wo es auch Gaben gibt, die nicht immer irgendwie nach außen kommuniziert werden und hoch angebunden werden, sondern das läuft einfach. Das ist einfach in der Gemeinde, das ist einfach so geistiges Leben. Vers 19 sagt Paulus der Gemeinde, dämpfe den Geist nicht, unterdrückt ihn nicht,
Fahrt nicht auf Sparflamme oder mit angezogener Handbremse. Das kann man ja machen, auch in der Gemeinde. Aber es ist halt ein bisschen mit Verschleiß und mit viel Langsamkeit gedacht und bedacht. Ich möchte mal diese Situation damals mit einem Beispiel vergleichen, wie ich es erlebt habe in einer Gemeinde. Damals war ich Kinder- und Jugenddiakon in einer Gemeinde. Da fuhren Jugendliche zu einer Freizeit und kamen begeistert und mit viel Freude zurück. Und sie erzählten, was sie erlebt haben. Es war ihnen eins klar, wenn wir jetzt in die Gemeinde kommen, möchten wir, dass das, was wir hier vorfinden, nicht so bleibt. Wir möchten gerne, dass da Leben reinkommt. Natürlich war in so einer Gemeinde alles organisiert, da gab es die Kreise und die Gruppen und alles Plan und alles funktional, alles schon durchgestylt. Aber die Jugendlichen merkten, es fehlt eigentlich so das eigentliche Leben, die Freude. Und so haben sie einen Termin mit ihrem Pfarrer gemacht, sich eingeladen und erzählt von Bekehrungen, von beglückenden Gebetsgemeinschaften, von ganz wunderbarer Gemeinschaft, von etwas, wo sie einfach begeistert waren, wo sie ein Stück Himmel auf Erden erlebt haben, wo sie sagen, das wollen wir, das ist Gemeinde, das tut unserem Leben gut, das ist geistliches Leben. Und sie erzählen das auch mit Begeisterung dem Gemeindeleiter, dem Pfarrer. Und was macht der? Der spielte die Feuerwehr, die geistliche Feuerwehr, da löschte alles ab und sagte, wir wollen, dass hier alles beim Alten bleibt. Das ist so eine Situation, die ich vergleichen möchte mit Thessalonisch. Die Begeisterung von Christen, die gedämpft wird von Menschen, die sagen, wollen wir eigentlich nicht. Wir haben doch schon alles. Wir reden da auch von Gott. Wir brauchen nicht mehr. Was habt ihr denn mit dem Geist und mit dem Heiligen Geist und mit allem? Brauchen wir doch nicht. Es reicht. Aber vielleicht können wir auch Jugendlichen das auch etwas verstehen oder auch Kinder, dass ihr merkt, atmosphärisch merken wir, dass hier ein anderer Geist herrscht als in manchen Gemeinden, wo auch irgendwie alles organisiert und alles funktioniert. Aber es ist anders. Kennt ihr so einen Unterschied? Und ich denke, Freizeiten sind immer so eine ganz wunderbare Sache, wo man halt mal so, ja, über seine Gemeinde, über den Tellerrand hinaus einfach mal spürt, wie Gott lebt, wie Gott, nicht wie Gott lebt, sondern wie Gott sich Leben vorstellt. Und das kann man einfach auch das erspüren, erleben und sich beschenken lassen. Aber was hindert aber den Geist Gottes? Ich habe ja diesem Beispiel euch erzählt, was da hindert. Nämlich, dass dieser Pfarrer eins mit Schrecken erlebt hat. Ich habe dann hier die Sache nicht mehr im Griff. Kontrollverlust. Das geht mir irgendwie durch die Finger. Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich habe die Kontrolle verloren, wenn die jungen Leute so weitermachen hier. Ein Grund, Kontrollverlust. Dann ist aber ein anderer Grund meine Negativerfahrung mit solchen geistlichen Dingen. Dass manche sagen, ich habe so viel Negatives erlebt, habe ich auch übrigens erlebt. Dass manche Leute mir sagen, du, was mir der Heilige Geist erzählt hat, sage ich, das ist schön, aber das ist deine Sache, aber das hat mit Prüfen zu tun, was ich damit für mich mache. Negative Erfahrungen, davon muss ich mich nicht von anderen anstecken lassen. Ich denke, vielleicht habt ihr auch Beispiele oder Personen oder Situationen vor euch, wo ihr sagt, ja, kenne ich, ja, Achtung, Vorsicht. Negative Erfahrungen, wohin das führen kann? Nur zu Schäden, meinen viele. Oder dass die Angst und die Skepsis, naja, wer weiß, wohin das führt. Ich bin ein Mensch, der lieber gerne wissen will, wohin es geht. und mich nicht irgendwie auf etwas einlassen, was ich nicht kenne. Oder dann kommen wieder andere, die sagen, ist mir völlig egal, hab's auch vielleicht in der Gemeinde. Gleichgültigkeit, Selbstzufriedenheit, Unerfahrenheit, Unkenntnis oder auch Stolz. Zu sagen, wenn man sich vergleicht mit anderen Gemeinden, wie die oder wie viel die Jugendliche haben und was wir haben ein schönes Gemeindezentrum, aber die anderen, die müssen sehen, wie sie da irgendwie sonst sich da noch treffen. Stolz, wir sind die Besseren. Oder dann ist vielleicht noch etwas anderes, die Ablehnung. Ich lasse mich gar nicht damit erst ein. Rotes Tuch. Oder da gibt es noch die Vorschriften und die Gemeinderegeln, wie auch bei dem Pfarrer, die sagen, nee, Schluss, das fangen wir gar nicht erst an. Und das ist das, was hindern kann. Nun möchte ich aber auch euch ein Beispiel bringen, wie kann man die Sache aber positiv in Gang bringen. Und jetzt, Kinder, seid ihr dran. Ja? Ihr dürft nicht denken, dass ihr einfach abhängen könnt hier, wenn ihr... Ja? Ich meine euch auch gerne und will euch gerne mit euch hineinnehmen. Nämlich, ich frage euch und ich frage euch alle, wie habt ihr laufen gelernt? Vom waagerechten zum aufrechten Gang. Für manche Mutis und Fadis vielleicht ganz schön aufregend, stimmt's? Das ging, also soweit ich das kenne, wir haben 5 Kinder, das war mit Pleiten, Pech und Bannen verbunden. Da ist manches kaputt gegangen, manches Knie aufgeschlagen und manchmal auch viel, viel Ärger und Verdruss gewesen. Aber haben denn eure Eltern gesagt, also Schluss mit dem Laufen lernen, wir tragen euch lieber die ganze Zeit durch die Welt. Habt ihr das mit euch gemacht? Nee, sonst wärst du ja gar nicht hier. Und genau darum geht's, ihr Lieben, dass wir auch im geistlichen Bereich nicht in diesem Stadium bleiben müssen, dass wir nur bis zu einem bestimmten Level gehen und sagen, jetzt wird's gefährlich, jetzt hör mal auf. Nein, ich denke, zu einem Wachstum, auch dem geistlichen Wachstum, gehören Dinge, die wir nicht gut finden. Aber ich darf dabei nicht stehen bleiben. Das macht keine Mama, das macht kein Papa, sondern ihr macht es selber nicht mit. Sondern wir wollen ja alle wachsen. Stimmt's? Dass wir sagen, nein, wir wollen erwachsen werden. Auch geistlich wollen wir erwachsen werden. Ja, so ist das. Mit diesem Beispiel möchte ich euch ermutigen, wie Gott mit seinem Geist an uns arbeiten möchte. Er will ein geistliches Gemeindewachstum schaffen. Und da muss ich prüfen und nicht Gottes Geist behindern. So ist es nämlich bei dem Paulus. Er hat gemeint, diese geistlichen Gaben, die wollen die gar nicht. Die werden abgeschmettert. Die sind ihnen völlig fremd. Aber der Paulus will ihnen deutlich machen, ihr braucht aber Jesus. Denn ihr wisst das, wer Jesus hat, hat auch den Geist Gottes. Das ist keine Extraration für Leute, die besonders sonst irgendwie religiös sind, sondern ich sage nur einmal, den Heiligen Geist hat jeder, der Jesus als den Herrn anerkannt hat und sich zu ihm bekennt. Vielleicht sagt ihr, naja, was du jetzt sagst, dieses Prüfen hätte ich jetzt mir anders vorgestellt. Prüfen heißt ja nicht immer, dass ich bestätigt bekomme, was ich sowieso schon wusste und wie ich es jetzt gern noch weiterhin so sehe. Sondern Prüfen heißt für mich, neugierig sein und gespannt sein, wo Veränderungsbedarf angezeigt werden wird und muss, aber wo ich selber aber auch dann sagen kann, ich darf meines Glaubens fröhlich weiterleben. Da muss man sich also auch prüfen, wo habe ich geistliche Blockierungen, Festlegungen, die ich vielleicht nicht mehr selber bekommen habe, sondern andere mir aufgedrückt haben, wo ich sie übernommen habe, aber wo will mich der Geist Gottes in meiner Gemeinde hin weiterführen. Aber wie gesagt, die eine oder die andere Sache ist, dass ich beim Prüfen auch aufpassen muss, wer das Wort Gottes gebraucht. Zum Beispiel, Jesus in der Versuchungsgeschichte Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Jesus in der Wüste. 40 Tage Stresstest, Hunger, Ausnahmezustand. Und was passiert da? Da heißt es, dass der Versucher, der Teufel, der Gegenspieler Gottes, sich an Jesus ranmacht und sagt, hey, hier in der Wüste, die Steine, du kannst als Sohn Gottes die doch zu Brot machen. Was hindert dich daran? Und das heißt doch letzten Endes, ein tolles Angebot. Und das bestand darin, Jesus löst allen Hunger der Welt. Er ist der Welternährer. Und er käme dann bei allen Menschen gut weg. So, damit meine Predigt nicht so trocken wird, muss ich jetzt einfach ein Stück Wasser trinken, ja? Könnt ihr das aushalten? Ja, gut, ich trinke noch einen, ja. Also jetzt geht's weiter. Nicht, dass ich hier was. Gut, jetzt. Also, wir waren dabei stehen geblieben. Was macht Jesus mit diesem Angebot? Er antwortet drauf, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch, dass er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Deshalb meine ich das vor uns auch mit meiner Begrüßung so, ordentlich zu essen, kriegst du nicht nur was für den Bauch, sondern auch was für dein Herz, für das, was für die Ewigkeit bestimmt ist, wo Gott sagt, da möchte ich dich gerne dabei haben, bei mir. Geistliche Nahrung. So, aber der Versucher blitzt zunächst ab, kommt aber wieder. Zweiter Versuch, zweite Versuchung. Und dann geht es darum, Sprung von der Mauer des Tempels ohne Schaden zu nehmen. Denn Gottes Wort sagt doch auch, und es sagt jetzt der Teufel selber, Gottes Wort sagt doch, dass er seine Engel schicken will, dass sie dich behüten, dass du nicht über einen Stein stößt und dich verletzt. Das sagt nicht, das sagt der Teufel. Er kommt mit dem Wort Gottes. Deshalb sage ich, wir müssen aufpassen, wer dir das Wort Gottes sagt, aus welcher Quelle das kommt. Und dann war es ja so, dass dieses Angebot wieder da war. Wenn du das machst, kommst du hier gut raus. Du bist ein Mann, auf den alle schauen. Sensationell. Und die Menschen lieben Sensationen bis heute. Und Jesus sagt nein. Er lehnt es ab. Er lehnt es ab, indem er sagt, ich brauche da Gottes Wort nicht zu testen, das weiß ich. Aber der Teufel gibt immer noch nicht auf und kommt zum dritten Mal mit einer Aktion, mit einem entscheidenden Schlag, wo er ausholt, wo er auf einem hohen Berg Jesus führt. Und er gibt im einen Augenblick Jesus eine völlig große Weit- und Weltsicht. Mit allen Herrlichkeiten, Schönheiten dieser Welt. Und mit dem Angebot, das alles gehört dir. Und das will ich dir geben, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Wo ist in diesem Geschehen die Falle? Die Falle ist, dass dem Teufel das gar nicht gehört. Der tut so, als ob ihm die Welt gehört. Ist auch nicht der Fall. Und deshalb sagt Jesus ihm, geh weg von mir, Satan. Er ist entlarvt. Jawohl, er ist entlarvt, denn du sollst Gott anbeten, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Wir sind immer noch bei der Frage, prüfen warum. Jesus war auch oft in Prüfungen, nicht nur in der Wüste, sondern auch mit den Schriftgelehrten und mit den anderen Leuten, die ihn immer unter eine Falle stellen wollen. Und wie er immer auch im Einklang mit seinem Vater handelte. Prüfen warum, es ist wichtig, warum, dass wir wissen, und das ist entscheidend, was ich jetzt sage, führt mich das zu Jesus hin oder von Jesus weg? Bei allem, was du hörst, auch im geistlichen, christlichen Bereich, wird Jesus groß gemacht oder machen sich Menschen nur groß, die das Wort Gottes nur benutzen, um sich selber zu profilieren? Ich habe das so oft erlebt in meinem kirchlichen Umfeld, dass man da gerne im kirchlichen Dienst geht, aber es geht gar nicht um Jesus, es geht nur um meine Karriere. Und du musst das unterscheiden. Was will denn diese Person? Worum geht es denn dem oder der Person? Und deshalb meine ich, achte darauf, wie und wer das Wort Gottes dir sagt. Zu welchem Zweck? Was hat er für eine Motivation? Denn bei den Fragen, warum, steckt immer eine Motivation dahinter. Mein Punkt 2. Prüfen womit? Prüfen womit fragt immer nach der Prüfmethode. Wie im technischen Bereich gibt es für alles, was geprüft werden muss, immer eine bestimmte Methode. Stimmt's? Ein bestimmter Ablauf. Ob das beim Auto ist, wenn du da zum TÜV bringst oder zu Dekra. Immer hat das ein Programm. Bei allem muss das genau kontrolliert werden. Und meine Frage, was gilt denn da im geistlichen Bereich? Womit soll ich denn da prüfen? Die einen sagen, ganz logisch, das ist der Verstand. Mit dem Verstand, da muss ich prüfen, nämlich, ist das einsichtig für mich? Ist das verständlich für mich? Ist das nachvollziehbar für mich? Und wenn das nicht ist, dann sage ich, lass die Finger davon. So, kommen die Nächsten und sagen, na, das mit dem Verstand, das ist nicht so, das Briefkriterium, sondern wir machen das meist mit Gefühl. Gefühle, wisst ihr, Emotionen, so Stimmungen. Ach, wenn man da so ein bisschen drin ist, schwelgt, wenn man so in Einklang ist mit dem, was man so hört, und ach, das ist schön, das muss ja irgendwie der Geist Gottes sein, und so eine Harmonie ist das dann. Vieles, wir Menschen sind alle harmoniebedürftig. Oh, du kannst sagen, die Dritten, nee, Gefühlsduselei mit ihren komischen Gefühlen, für uns entscheiden die Tat. Wir müssen was tun für die Welt und was zeigen, was überzeugt. Stimmt's? Ihr mit euren Gelaber und ihr mit euren ganzen theologischen Verstandes, dass die einen sagen so, die anderen sagen so, man weiß gar nicht, was man los, was man denken soll. Nein, die Tat. Und selbst ist die Tat nicht immer überzeugend, was dahinter steht. So, und jetzt frage ich euch, diese Prüfkriterien, Verstand, Gefühl, Tat, sind das die Dinge, womit wir prüfen sollen? Dann nehme ich euch mal in die Weihnachtsgeschichte mit. Ich weiß nicht, ob es diese eine gab, aber jedenfalls die Weihnachtsgeschichte war die, ein Beispiel, Ankündigung der Geburt von Jesus bei der Maria. Nachzulesen bei Lukas 1, 26 bis 33. Frage an euch, hätte Maria auch Nein sagen können? Ich will das mal ein bisschen demonstrieren, wie ich es gesagt haben könnte, wenn es so wäre. Wenn sie sage, no, nix, nicht gibt's hier. Mein lieber Engel Gabriel, du kommst ja leider zu spät. Die Hochzeitsparty mit Josef wird gerade vorbereitet und außerdem lasse ich mir von dir kein Kind einreden. Mein Bauch gehört mir und mit der Familienplanung machen wir dann wie und wann und wir wollen. Du hast ja keine Chance, zisch ab. Nun sagt ihr vielleicht, wie kann denn der hier vorne so von dem Wort Gottes so schlecht reden? Liebe Leute, das ist noch schlimmer. Manche Leute reden gar nicht davon, manche Leute tun es sogar. Stimmt's? Da fällt wirklich die Weihnachtsgeschichte aus. Aber wir brauchen sie. Warum? Weil wir an der Weihnachtsgeschichte immer wieder uns orientieren sollen. Wie gehen die Menschen, die Akteure der Weihnachtsgeschichte um? Sie alle hätten sagen können, nach dem Verstand, nicht nur die Maria. Völlig unmöglich. Die Weisen aus dem Morgenland hätten gesagt, also das ist viel zu weit hier. Oder die Hirten hätten sagen können, wir sind viel zu schlecht für die Botschaft. Wir Hirten, wir sind hier der letzte Dreck. Das ist vielleicht für die oberen 10.000, aber für uns aber nicht. Sie hätten alle ihre Gründe, ihre Ausreden, hätten gesagt, nein, wir machen nicht mit. Und jetzt merken wir, dass diese drei Dinge nicht die Prüfkriterien sind, sondern sie sind die Dinge, die Gott benutzen will, dass er durch sein Wort, durch seinen Geist uns beweglich macht, hörbar macht für sein Wort, dass das entgegen unserem Verstand, siehe Maria, sagen kann, hier bin ich. Und wie viele in der Bibel haben es gesagt, hier bin ich, Gott, gebrauche mich. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, auch wenn ich nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht, aber hier bin ich. Gott, gebrauche mich. Das ist Wirken des Heiligen Geistes, da versteht ihr, da geht kein, da passiert nichts irgendwie, dass sich das Klima ändert oder dass da irgendwie ein bisschen so eine Heiligkeit über uns hereinbricht, sondern es ist ganz normal. Gott redet doch damals auch ganz normal. Und ich bin so dankbar, dass Gott genau weiß, wie er mit dir und mit dir und mit dir und mit dir reden kann, weil er deine Umstände, deine Lebensumstände kennt, wie bei den Hirten, die König, die Weisen aus dem Morgenland, bei der Maria, beim Josef. Der Engel hat nie gesagt, oh, tut mir leid, Maria, ich habe nicht gehört, hier geht zur nächsten Haustür. Nein, Weihnachten wäre nicht ausgefallen. Da bin ich überzeugt. Also, diese Dinge sind nicht die Prüfkriterien, sondern die Ausführungsorgane, die Gott benutzen möchte, dass unser Leben praktisch gestaltet wird durch seinen Geist. Mit den Gaben, die wir halt haben, mit dem Verstehen, wie wir es verstehen können. Da muss Gott uns nicht irgendwie ein bisschen umfunktionieren, irgendwie, dass wir da irgendwie in eine, ja, sonst irgendwie so in heiligen, ja, sonst irgendwie was empfinden, dass es ein bisschen warm oder kalt ums Herz wird, oder meine ich, vom Gefühl her, nein, Gott redet ganz konkret in dein und in meinem Leben, mit seinem Wort. Und der Geist Gottes ist der Übersetzer, der es machen kann, dass aus dem Wort Gottes eine ganz persönliche Botschaft wird. Die Botschaft, wie du sagst, das ist mein Wort. Das gilt mir ganz persönlich. So, also, und nun ist dann wichtig zu wissen, im Korinther, 1. Korinther 2, Vers 14, da lesen wir nämlich, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch den Geist Gottes. Das ist das, was ich gemeint habe. Dass der natürliche Mensch, für den ist es Blödsinn. Oder wie sagt der Paulus, das Kreuz von Jesus ist eine Torheit, eine Dummheit. Die Menschen begreifen es nicht. Aber wir durch Gottes Geist kriegen mit, dass das für unsere Rettung lebensnotwendig ist. So arbeitet Gott an uns. Das finde ich so ganz, also da bin ich so sehr aufregend. Das heißt, wir sind Gottes Geheimnisträger. Dass wir unterscheiden müssen, was ist fleischlich und was ist geistlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so gekannt oder erlebt habt, bei einem alten oder beim Radio, wenn man hier gerne mal die Nachrichten hören will, da grätscht immer noch so anderes Sender mit dazwischen und irgendwie will jemand uns sein Strickmuster irgendwie aufzwingen, du hast was zu stricken, aber du hast gar kein Interesse dran, sondern willst die Nachrichten hören. Verstehst du? Was wir brauchen in unserem Leben, eine Trennschärfe. Und das schenkt Gottes Geist. Ich muss trennen zwischen dem, was die eine Seite sagt und was die anderen wollen. Dass wir als Gemeinde wissen, Gottes Geist führt mich zu dem, wie er es für mich machen will. Und im Schluss, Punkt 3, prüfen wozu. Hier geht es um den Mehrwert. Aber das Gute behaltet. erinnere ich euch nochmal an unseren Eingangsvers, beziehungsweise kein Vers, Aussage. Wie war die? Ja, ich will das auch mal bitte prüfen. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt hier abhängen. Oder denkt ihr, am Kaffee schon. Also Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt im geistlichen Bereich nicht. Warum? Aus zwei Gründen. Weil Jesus aus uns keine Kontrollfreaks machen will. Weil Gott aus uns keine Prinzipienreiter machen will, wo wir immer nur das Schlechte gucken müssen. Das passt nicht und das geht auch nicht. Und da sind wir immer so auf dem Level der Kontrolle. Dass wir ja immer Fehler entdecken, sonst könnten wir ja gar nicht richtig froh sein. Das ist kein Christsein, stimmt's? Da habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht interessiert es den einen nicht und sagt, ach, das interessiert mich, das mache ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer von euch im Herbst gerne mit dem Korb oder mit der Tasche, mit dem Beutel im Wald geht und mit dem Messer, musst du aufpassen, dass es nicht so lang ist, dass du nicht eingesperrt wirst, dass du irgendwie vielleicht schiebst. Also, Vorsicht, also irgendwie musst du aufpassen, wenn du mit einer Waffe in den Wald gehst. Egal wie, musst du halt ein Plastikgeschirr mitnehmen oder sowas. Auf alle Fälle, gehst du in den Wald und womit? Und was willst du? Du willst Pilze sammeln. Und du gehst in den Wald und da musst du eins lernen. Und das ist wichtig. Du bist nicht dazu da, um zu kontrollieren, welche gibt's und welche sind schlecht und welche, die kann ich mit Bedenken nehmen. Sondern du musst eins vormachen, ich muss differenzieren. Ich muss auseinanderhalten, was ist gut, was tut mir gut und was ist für mich schädlich. Ja? Und das ist das Zweite, was du machen musst. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann doch nicht den ganzen Tag über mich ärgern, über die schlechten, ungenießbaren, giftigen Pilze, die da rumstehen. Sondern ich muss mich konzentrieren auf das, was mir gut tut. Und da muss ich prüfen. Das ist ja vielleicht bei dem, es gibt ja vielleicht andere Beispiele, mir ist bloß keins eingefallen, vielleicht kennt ihr ein anderes Beispiel, wo ihr persönlich zwei Dinge machen müsst. Differenzieren, auseinanderhalten und das andere ist, womit ich dann mich konzentrieren muss auf das Gute. Das andere brauche ich nicht irgendwie zu stören oder zu ärgern. Ja, sich nicht ärgern über Unbrauchbares, egal im Wald oder auch in der Gemeinde, über einen Gottesdienst vielleicht, der scheinbar für dich nichts gebracht hat, wo du aber überlegen solltest, was war für mich aber der Mehrwert? Ein Wort, ein Gespräch mit einem Bruder, mit einer Schwester, wo du sagst, und wenn ich nur das mitnehme, alles andere sollte dich am Tag über nicht belasten und dich ärgern und dir eine schlechte Laune bereiten. Sondern dass du festhältst, das hat mir gut getan. Und wenn du von einem in das andere Jahr gehst und gegangen bist jetzt, denke ich, ist es auch so, dass du nicht das Alte mitnehmen musst, sondern dass du auch da differenzierst, das brauche ich nicht mitzuschleppen. Sondern ich darf das mitnehmen, was mir gut tut, was euch gut tut, Kinder. Und ihr jungen Leute und ihr älteren Menschen, wo ich auch mich dazu zähle. Also auf alle Fälle merken wir, egal wie, wir müssen das unterscheiden lernen. Und wir können darum bitten. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heiliges Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Darum geht es immer wieder. Bei allen Prüfen, es geht immer nicht um die Person, sondern immer um den Herrn, der besonders in der Gemeinde angebetet werden darf. Gelobt und gepriesen, das ist unser wichtiger Dienst. Warum? Weil dann Gottes Geist hier einfach wirken darf. Und wir als Menschen mit Mut, mit Kraft, mit Stärke, mit Freude nach Hause gehen dürfen. Oder ins neue Jahr gehen dürfen. Das ist das, was Gott schenken will. Das traut uns Jesus zu mit der Jahreslosung. Dazu haben wir die Gelegenheit, uns damit zu beschäftigen. Die Predigt jetzt kann vielleicht ein Anstoß sein, in beiderlei Hinsicht. Wir brauchen heute für das Prüfen kein Amt, keine Behörde. Das oder die uns das Prüfen abnimmt. Sondern Gott schenkt uns als Kinder Gottes seinen Geist. Das heißt aber nicht, dass du denken kannst, dass du das mit dir alleine aufmachst. Ich denke, als Gemeinde sind wir auch dazu aufgefordert. Ich brauche den Bruder, ich brauche die Schwester, ich brauche die Gemeinschaft als Korrektur. Und warum? Weil ich mich als alleiniger Mensch manchmal verrennen kann. Weil ich mich manchmal verirren kann. Und ich brauche deshalb immer wirklich auch, wo ist Gott wieder für mich im Blickfeld? Und das ist auch wichtig, immer wieder zu wissen, dass wir als Gemeinde miteinander auf dem Weg sind. Und ich sage noch einmal, das ist nicht eine Sache mit dem Geist Gottes für einzelne Personen und nicht für die Gemeindeleitung, sondern Gott traut es einem jeden zu, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du auch seinen Geist hast und der dich führt. Und wenn du unsicher bist, ich mache das selber auch, ich brauche Seelsorge manchmal, ich brauche den Rat eines, und wenn es meine Frau ist, das ist mein Lebensgefährte, das muss ich einfach sagen, dafür bin ich sehr dankbar. Und vielleicht ihr auch, dass ihr einen Partner habt, dass ihr Menschen habt, die sagen, die euch kennen, da kannst du manchmal nicht flunkern und sagen, aha, da durchschaut deine Frau und dein Mann dich durch und durch, ist auch gut so. Prüfen. Wir brauchen Menschen mit zwei Dingen. Einmal, zu denen du absolutes Vertrauen hast, auch auf menschlicher Basis. Das ist bei Encourage übrigens genau dasselbe, was ihr hier miteinander tun wollt und auch tut, praktiziert. Dass wir eine Vertrauensbasis haben zu Menschen, denen ich vertrauen kann. Und das Zweite ist, dass ich weiß, dieser Mensch lebt mit Jesus. Und wir können miteinander beten. Ich kann die Dinge aussprechen, die ich vielleicht nicht von meinen Eltern ausgesprochen hätte, sondern nur vor einem Mann oder vor einer Frau, wo ich weiß, das bleibt unter uns und es bleibt nur vor Gott. Und zum Schluss, können wir es noch aushalten? Bin fertig gleich, paar Sätzen. Oh, jetzt sind vier, bin gleich durch. Also, wer prüft, sollte sich auch gefallen lassen, sich selber prüfen zu lassen. Das sagt sogar der alle und uns ja bekannte König David, Psalm 139, kannst du aufschreiben, 139, 23 und 24 steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und in diesem Sinn wünsche ich euch allen Gottes Segen und ein tapferes, mutiges Prüfen und unterwegs sein im neuen Jahr. Amen.